Herr, sprich heute Morgen weiter zu uns, Herr.
Amen.
Gib uns durch dein Wort viel Licht und auch eine klare Sicht, wie wir heute diesen unseren Feind überwinden können.
Amen.
Herr, wir wollen in deinem Sieg noch mehr stehen, Herr.
Amen.
Auch feststehen und uns auch in dieser letzten Zeit nicht besiegen lassen.
Ja. Amen.
Oh Herr, ja, wir loben dich, dass du uns alles dafür gegeben hast,
ja,
ihn zu überwinden, Herr. Und wir wollen auch unsere Waffenrüstung kennen und sie anwenden und eins mit dir sein, Herr. Amen. Lob den Herrn. Ja, wir sind wieder im Buch Offenbarung. Und wir haben uns schon die letzte Versammlung mal diese Stelle in Offenbarung 12 genauer angeschaut, weil sie sehr bedeutungsvoll ist. Und wir haben auch gesagt, wir wollen hier nicht einfach nur eine Versammlung verweilen, sondern uns ein bisschen doch Zeit nehmen, wie hier beschrieben wird, in welchem Kampf wir stehen und wie wir in diesem Kampf siegreich sind. Weil das ist etwas, was im Buch Offenbarung sehr deutlich herauskommt. Wir haben schon gesprochen, es gibt zwei Linien in der Bibel. Die Linie Gottes, aber auch eine Linie Satans, wie er wird. Und beides kommt am Ende zu einer Reife. Und beide Linien stehen gegeneinander. Und der Kampf, der stattfindet, passiert hauptsächlich auf dieser Erde und sogar noch mehr in uns. Es ist ein Kampf, der auch sehr viel mit uns zu tun hat. Und hier in dieser Stelle in Offenbarung 12 werden zwei Dinge gut dargestellt. Zum einen wird der Teufel losgestellt, wie er wirkt, und zum anderen sehen wir eine Schar von Überwindern, die gegen ihn gewonnen haben. Und bevor ich noch weiter reingehe in das, wie wir den Feind überwinden, möchte ich auch ein bisschen Zeit nehmen, seine Taktik, seine Strategie ein bisschen anzuschauen. Er hat hier mehrere Namen, aber zwei sind wirklich auffällig. Er ist ein Verführer. Weiß ich jetzt auch nicht, wie man das auf Englisch sagt. Verführer. Kannst vielleicht mal nachschlagen, Wörterbuch. Und er ist auch ein Verkläger der Brüder. Und wir haben diese Stelle gelesen in 2. Korinther. Ich schlage es kurz nochmal auf. 2. Korinther 2, Vers 10, da heißt es, wir sollen nicht übervorteilt werden vom Satan, denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. So, Vers 11. Ja, es ist wichtig, dass uns nicht unbewusst ist, was der Teufel im Sinn hat.
Verführerisch, Deceiver.
Deceiver. Ja, sehr gut. Das Wort kommt heute vielleicht noch öfters. Ja, uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Wir haben letzte Woche schon eigentlich sehr gut das dargelegt bekommen. Gott hat uns Menschen wirklich mit der Absicht gemacht, dass wir in einer Beziehung und in einer Gemeinschaft mit Gott leben. Ja. Und es mündet sogar darin, dass wir nicht nur irgendeine Beziehung zu ihm haben, sondern dass wir die Braut Christi werden. Also die innigste Beziehung, die du haben kannst. Ja. Eine völlige Einheit. Das Wort sagt, wenn Mann und Frau zusammenkommen, sie werden ein Fleisch. Sie werden wirklich eins. So eins möchte Gott mit uns sein. Nicht nur irgendeine Beziehung. Ja, ich kenne dich, hallo. Sondern feste Einheit. Und der Teufel arbeitet gegen dieses Ziel Gottes. Und sein effektivstes Mittel, mit dem er uns davon abhält, so eins zu sein mit Gott, ist die Sünde. Ja. Denn Gott kann mit Sünde nicht eins sein. Sünde trennt uns immer von Gott. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich weiß nicht, wie ist eure Erfahrung? Also ich glaube, das muss man nicht nur lehren. Ich merke, wenn immer Sünde in mein Leben kommt, es trennt mich von Gott. Ich spüre diese Trennung, ob ich es will oder nicht. Ja. Manchmal wollen wir es gar nicht so ernst nehmen, aber wenn was da ist, du merkst, diese Beziehung zum Herrn ist gestört. Ja. Manchmal ein bisschen, manchmal ist es sehr gestört. Ja. Und deshalb versucht auch der Teufel sehr oft, uns in Sünde zu führen, weil er weiß, damit kann er diese Gemeinschaft, die wir mit Gott haben wollen, kann er beschädigen. Ja. Und am liebsten will er dich auch in dieser Sünde gleich festhalten, dass du gar nicht mehr rauskommst. Und ja, lob den Herrn, auch wenn der Teufel ein Verführer der ganzen Erde ist und er tatsächlich so viele Menschen verführt und eigentlich uns alle in dieses Problem der Sünde gebracht hat, der Herr hat auch eine große Vergebung für uns vorbereitet. Einen Weg, auch wenn der Teufel verführt hat, einen Weg, wieder zurückzukommen in diese Gemeinschaft. Und das schätze ich auch hier in diesen Versen 2. Korinther 2. Paulus spricht davon, dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Er spricht das in Bezug auf die Vergebung und des Wiederannehmens eines Bruders, der in Sünde gefallen ist und der Buße getan hat. Manchmal, wenn jemand in eine Sünde fällt, es fällt uns schwer zu vergeben. Es hat irgendwo so einen Stempel, ja. Und dann ist bei uns Menschen sehr oft einfach fertig, aus. Aber der Herr sucht immer einen Weg, wieder zurückzubringen, wiederherzustellen. Weil es ist der Teufel, der eigentlich will, dass wir in diesem Zustand bleiben. Der Herr will, dass wir wieder einen Weg haben, zu seinem Ziel zu kommen. Und es ist deshalb für uns auch gut zu verstehen, wer ist es, der uns in Sünde führt und dort halten will, und wer ist es, der uns wieder zurückführen will. Und auch, dass wir auf den Richtigen hören, weil beide sprechen, beide wirken ein auf unser Herz. Und wir sind oft in der Frage, wohin wende ich mich? Ja. Und ich genieße diese Stelle in 2. Korinther 2, weil sie so klar zeigt, der Herr will auch vergeben. Der Herr möchte vergeben, der Herr möchte reinigen, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Damit es nicht dem Teufel gelingt, uns auf den Boden zu werfen und uns am Boden zu halten. Ja. Oh Herr. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir auch lernen, wie wir gar nicht uns so verführen lassen. Ja. Und es ist interessant, auch in Offenbarung 12 wird der Teufel hier als die alte Schlange bezeichnet. Und wo kommt die Schlange zum ersten Mal in Aktion? Schon schon im Paradies, schon bei den ersten Menschen, schon bei Adam und Eva war dieses Problem da mit dieser Schlange, diese alte Schlange. Und schon dort hat sie verführt. Und ich möchte, obwohl wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, aber ich möchte nochmal ein bisschen das anschauen, weil hier wird eine Taktik des Teufels auch sichtbar. Und die hat sich nicht geändert. Die Schlange wendet immer noch die gleichen Tricks an, wie sie schon am Anfang gemacht hat. Und deshalb sollen wir ein bisschen daraus lernen. Ich zitiere einfach ein bisschen, das heißt es, die Schlange war sehr listig, sie war listiger als alle Tiere des Feldes. Ja. Sie hatte das Ziel, den Menschen etwas wegzunehmen, diese Beziehung, die der Mensch zu Gott hat, zu zerstören. Aber sie hat natürlich nicht gesagt, dass sie das machen will. Das hat sie gar nicht erwähnt. Es war zwar das Ergebnis, am Ende war die Beziehung zwischen dem Gott und dem Menschen nicht mehr so wie vorher. Sie war wirklich schon, da gab es eine Trennung kam hinein. Sehr tragisch. Aber die Schlange hat nicht dem Menschen gesagt, dass das passieren soll. Sie hat alles schön verkauft. Ja. Und was macht ein guter Verkäufer? Das Erste, was ein guter Verkäufer macht, er verwickelt dich in ein Gespräch. Er sagt dir nicht, du musst das gleich kaufen. Er sagt, guck dir das Produkt erstmal an. Schau dir erstmal an, ich erkläre dir das. Du musst nichts kaufen, guck es nur an. Ein guter Verkäufer sagt nicht, ich will eigentlich dein Geld. Ich musste wirklich an eine Situation denken, als wir einmal in Ägypten waren. Da sind wir durch Geschäfte gelaufen und ich wollte wirklich nichts kaufen, weil ich wusste, dass es alles überteuert hier, das Touristeneck, da kriegst du nichts Vernünftiges. Aber ein Verkäufer war sehr listig. Und er hat es geschafft, uns in sein Geschäft zu locken. Also, ja, ich will das einfach nur mal zeigen. Und als wir reingegangen sind, war ich noch sicher, ich will hier nichts kaufen. Ja. Aber dann erklärt er, was für tolle Parfüms er hat. Ja. Und dass das die beste Essenz ist, viel besser als alles, was man in Europa bekommt. Und das reinste Parfüm und bisschen Show gemacht, ja. Am Ende habe ich sogar meinen Geldbeutel noch geholt und habe 70 Euro liegen lassen. Ja. Und ein Parfüm gekauft, ehrlich gesagt, danach habe ich mich echt geärgert, weil das Ding ist wirklich nichts wert. Ja. So, aber ich habe mich selber gewundert, wie hat er das geschafft? Am Anfang war ich noch so sicher, ich kaufe hier nichts. Und am Ende habe ich dem 70 Euro gegeben für irgendeinen Ramsch. Ja. Und der Teufel ist genau so. Er weiß, wie wir Menschen sind. Und das Erste, was er eigentlich versucht, er versucht uns einfach mal, dass wir uns beschäftigen mit seinem Angebot. Ja. Er sagt nicht, du musst es gleich nehmen, sondern er beschäftigt deine Gedanken damit. Er zeigt dir was. Und du denkst darüber nach. Wir sind sehr oft mit solchen Angeboten des Teufels konfrontiert. Ja, vorher haben wir gelesen, wir brauchen Unterscheidungsvermögen, prüfen zu können, was anders ist. Weil diese Welt ist voller Angebote, mit denen der Teufel unser Herz ablenken will. Und ich merke, es ist schon ein Fehler, überhaupt sich mit diesen Angeboten anfangen zu beschäftigen. Ja, ich merke, wenn irgendein Gedanke kommt, du siehst was und dann arbeite der Teufel in deinem Herzen und wird das schon, Mensch, guck mal, wir werden das. Und du sagst es, nein, das will ich überhaupt nicht. Ja. Wie hat Eva reagiert? Sie sagte, nein. Der Teufel hat ihr was, ein Geschmack angeboten. Sie sagte erst, nein, ich will nicht von diesem Baum da essen. Diesen Baum der Erkenntnis. Gott hat gesagt, da werde ich sterben. Und sie sagt, nein, wieso denn? Und sie reden weiter und sie guckt sich's an und sie sieht, das sieht auch gut aus und sie isst. Und sie stirbt. Und ich muss sagen, in diesem Zusammenhang war ich eigentlich erinnert auch an das, was wir in Johannes 10 gelesen haben, Vers 5. Dort spricht der Herr von seinen Schafen und wie sie umgehen, wenn sie die Stimme eines Fremden hören. Da heißt es, sie werden ihm nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Das heißt nicht, dass sie den Fremden überzeugen, dass das ja nicht gut ist, mit ihm mitzugehen, sondern sie fliehen vor der Stimme des Fremden. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein wichtiges Prinzip. Wenn du merkst, jetzt kommt ein Gedanke, jetzt kommt irgendein Angebot, was da vor dir ist, wo du merkst, das ist gar nicht vom Herrn. Das ist was anderes. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich will das jetzt gar nicht. Dann, ja, leg den Hörer auf und geh weg, ja, wenn jemand da irgendwie anruft, dann such das Weite. Wirklich, es ist der beste Schutz zu sagen, auf Wiedersehen oder auf Nimmerwiedersehen. Ja, wirklich. Ich muss sagen, ich habe das die letzte Zeit mehr geübt. Und es ist wirklich ein guter Weg. Ja. Es ist wirklich gesund, sich zu üben, wenn wir merken, da kommt so ein Angebot, einfach zu fliehen. Lob den Herrn. Ja, dem Verführer gar nicht zuzuhören. Weil, das kann ich auch vielleicht noch kurz erwähnen, in Epheser 6, Vers 16, wo auch über diesen Kampf gesprochen wird und die Strategien des Feindes, des Teufels. Dort heißt es, dass wir den Schild des Glaubens aufnehmen sollen, mit dem wir all die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Ja, der Teufel schießt nicht nur Pfeile, er schießt Brandpfeile. Ja, kennt ihr das? Früher hat man dann auch gerne so ein Pfeil vorne irgendein fettgetränktes Material hingemacht, das schön brennt und dann irgendwo reingeschossen. Damit fängt es an zu brennen. Und wenn so ein Brandpfeil kommt, dann denke ich am Anfang, oh, das Feuer ist ja noch klein, das kann ich noch gut kontrollieren, das macht mal nichts, da muss ich mich nicht so drum beschäftigen, ich lasse es mal ein bisschen brennen. Die Zeit arbeitet. Und so ist es auch mit den Gedanken, die der Feind in unser Herz hineinlegt. Ja. Wenn wir sie so ein bisschen da lassen und wir wissen schon, das ist nicht gut, aber ich lasse es jetzt mal ein bisschen brennen, es ist ja noch klein. Plötzlich kommt der Moment, da weißt du, jetzt kann ich es nicht mehr kontrollieren. Ja. Jetzt kriege ich es nicht mehr aus. Und es ist wirklich gut, schnell zu reagieren. Hier ist auch die Zeit wichtig. Wenn wir merken, es kommt ein Angriff des Feindes, ist es auch wichtig, gleich das Schild des Glaubens zu nehmen. Gleich den Herrn anzurufen, sich auch zu ihm zu wenden. Nicht zu warten, dem Verführer keine Zeit zu lassen, zu wirken. Ja, aber leider ist es so, dass wir nicht immer es schaffen, ihm zu widerstehen. Also ich muss sagen, ich merke immer wieder, passiert es mir, dass der Feind doch mich irgendwo verführen kann. Und was mache ich dann? Und da sehen wir auch, Offenbarung 12 zeigt, wenn das passiert, dann kommt er gleich in Taktik 2. Erst verführt er dich und dann verklagt er dich. Ja. Wenn du jetzt hingefallen bist, guck, das ist wie, wenn ein Kind da Kinder spielen oder jemand, der das andere Kind ärgern will, dann stell dann den Bein, du fällst in den Dreck und dann sagt er dir noch, Mensch, du bist ja so dreckig, jetzt kannst du dich nicht mehr zu Hause blicken lassen. Ja. Das ist, erst bringt er dich dazu zu fallen und dann, dann gibt er dir noch extra noch eine Anklage, dass du dich noch schlechter fühlst. Aber bist so jemand, der dich liebt? Wenn du schmutzig bist und du bist gefallen, was machen die Eltern mit den Kindern? Wenn sie gefallen sind, sie sind ganz schmutzig, was hast du gemacht, Ursel, mit deinen Kindern? Sag mal. Ja. Vielleicht, dir gefällt es auch nicht. Ja? Du bist auch verärgert. Mensch, die schöne Hose ganz neu und jetzt hier kaputt und wie sieht schon aus? Ja? Aber du wirst nicht einfach nur anklagen und sagen, so, jetzt bleibst du. Das würde ich nie machen. Ja? Sondern du wirst auch sagen, okay, zieh mal aus, zieh mal Fische an. Ganz klar, du wirst helfen. Wenn was verletzt ist, du wirst es versuchen zu heilen, da kommt ein Pflaster drauf, da wird es wird auf jeden Fall, es wird geholfen. Sicherlich kommt auch eine Ermahnung. Pass nächstes Mal besser auf. Ja? Aber es ist kein Verklagen und dich in den Schmutz lassen, sondern es ist ein Wiederherstellen da. Ja? Und das ist beim Teufel anders. Der Teufel verklagt dich und sagt, lass dich nicht mehr blicken. Am besten jetzt versteckst du dich, ja, du bist schmutzig. So kannst du dich bei niemandem zeigen. Er wird dir nicht helfen, dich nicht reinigen. Er will dich in diesem Zustand lassen. Aber der Herr, der uns liebt, obwohl ihm unser Zustand auch nicht gefällt, er wird uns aufhelfen. Er wird immer einen Weg suchen, uns wieder gesund zu machen. Lob den Herrn. Und hier möchte ich nochmal kurz einen Blick in diese Stelle aus Sacharja 3 werfen, weil sie ist auch wirklich sehr deutlich. Ja. In Sacharja 3 heißt, steht hier ein hoher Priester Joshua vor dem Engel des Herrn und der Satan steht zu Rechten und klagt ihn an. Und er hat sogar schmutzige Kleider an. Ein hoher Priester, der schmutzige Kleider anhat. Das war nicht nur irgendjemand, das war der hohe Priester. Und der hat schmutzige Kleider. Das ist schrecklich. Ja. Der Herr hat uns erwählt, Priester und Könige zu sein. Und dann kriegst du schmutzige Kleider. Wie kann ich jetzt dem Herrn dienen? Mit schmutzigen Kleidern. Der Herr ist heilig, ja. Sein Haus ist heilig. Am besten komme ich nicht mehr hierher. So schmutzig, am besten komme ich nicht in die Versammlung. Leider, es gibt Situationen, ich habe schon mitbekommen, Geschwister, die sich abhalten lassen, in die Versammlung zu gehen, weil sie sich so schmutzig gefühlt haben. Weil sie die Anklage gespürt haben, ich bin gefallen, ich kann nicht kommen. Oder wenn ich komme, okay, ich setze mich rein, ich sage kein Wort, ich bin halt vielleicht da, damit es nicht so auffällt, aber kein Freimut, wirklich vorwärts zu kommen zum Herrn. Das ist eine List des Teufels. Wenn wir beschmutzt sind, dann will er, dass du nicht mehr vorwärts kommst. Dass du vielleicht hier bist, aber kein Lob aus deinem Mund, innerlich zurückgezogen. Vielleicht, wenn Brot und Wein da ist, du sagst, ich nehme nicht. Aber lob den Herrn, der Herr hat einen anderen Weg. Der Teufel will, dass du am besten die Versammlung verpasst und am besten noch länger, aber der Herr hat einen Weg gegeben, uns zu reinigen und unsere Gemeinschaft wiederherzustellen. Das ist wunderbar. Das ist dieses Blut des Lammes, durch das sie den Verkläger überwunden haben. Wir müssen die Kraft dieses Blutes kennen und sie anwenden. Und hier, ja, Satan klagt hier den hohen Priester Joshua an und sagt, guck mal, so schmutzig, ich habe ihn zwar hingestolpern lassen, aber jetzt ist es so, er ist auch gefallen, selber schuld. Aber wie reagiert der Herr? Der Herr sprach zum Satan, ja, der Herr wird dich bedrohen. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Weißt du, der Herr hat uns aus dem Feuer rausgerissen. Er hat uns gerettet schon. Wir haben die Errettung, die Erlösung durch sein Blut angenommen. Wenn du jetzt wieder fällst, will er dich einfach ins Feuer zurückschmeißen? Wozu hat er dich dann rausgeholt? Er wird nicht einfach diesen Holzscheit nehmen, den er gerettet hat, und sagen, ach, jetzt kommt, jetzt schmeiße ich ihn wieder rein. Nein, das macht er nicht. Das wird hier sehr deutlich. Ich habe den Menschen gerettet, ich werde ihn jetzt, will ihn auch bewahren, ich will den in meinem Haus haben. Ich habe ihn für Jerusalem erwählt, für meine Stadt. Der Herr will, dass wir am Ende in seiner Stadt sind, ja, zu seiner Braut gehören. Und dann muss er uns auch reinigen. Und er kann uns reinigen. Und Johannes heißt, sein Blut reinigt uns von aller Sünde. In seinem Brief, ja. Er sagt auch, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Er weiß, wir brauchen diese Reinigung auch immer wieder. Wenn wir denken, okay, für mich, Sünde ist passé, das passiert mir nie wieder in meinem Leben, dann betrügen wir uns selbst. Aber lob den Herrn, die Sünde hat nicht mehr diese Macht über uns, uns von Gott zu entfernen, weil wenn auch der Feind es schafft, uns zu Fall zu bringen, das Blut des Herrn reinigt uns von aller Sünde. Und wir haben einen Weg, in diese Gemeinschaft wieder zurückzukommen. Die Vergebung ist für uns verfügbar. Und auch hier möchte ich euch ermutigen zu sein, hier auch nicht zu warten. Ja. Es gibt gar nicht so viel, was wir hier was wir eigentlich tun müssen. Ich gehe jetzt mal kurz rein in Johannesbrief, Entschuldigung, Kapitel 1. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, genau. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ich finde wirklich gut, wir müssen nicht so tun, als hätten wir keine Sünde. Sich das einzureden oder sagen, ja, das ist bei mir kein Problem, wäre falsch. Das wäre nicht in Wahrheit. Aber wir haben einen Weg, unsere Sünden zu bekennen. In das Licht des Herrn zu kommen. Das ist sehr wichtig. sehr wichtig, dass wir anfangen, lernen zu bekennen. Und dann heißt es, wenn wir bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Sogar steht hier nicht, er ist dann barmherzig und gnädig und okay, dieses Mal, okay, akzeptiere ich es nochmal. Er ist treu und gerecht, weil er schon in Jesus dir dieses Angebot gemacht hat. Weil das Blut des Lammes auch jetzt für dich gilt. Es ist gerecht, weil der gerechte Jesus schon für dich bezahlt hat. Und das ist diese Kraft. Du kannst dich sogar dir sicher sein, dass dieses Blut für dich zählt. Ja, du kannst dich im Glauben darauf stellen. Ja, nimm dieses Schild des Glaubens auf. Ja. Und sag, ja, dieses Blut reinigt mich wieder. Ich denke, manche haben die Befürchtung, wenn wir so sicher sind, dass das Blut uns von aller Sünde reinigt, dass du denkst, ja, das gibt dir einen Freibrief zu sündigen. Dann kennst du den Herrn nicht. Das ist nur theoretisch. Ein Mensch, der den Herrn liebt und mit ihm lebt, wird merken, es ist so unangenehm, getrennt vom Herrn zu werden durch die Sünde. Du wirst das nicht wollen, ja? Wenn du wirklich die Gemeinschaft mit Gott schätzt und liebst, wirst du nicht sagen, ah ja gut, ich kann ja wieder gereinigt werden, dann sündige ich jetzt halt mal. Nein, das wirst du auch merken, dass Gott so eine Haltung nicht belohnen wird. Ja? Es geht wirklich um diese Beziehung zu ihm. Und wenn das unser Fokus ist, dann merken wir, wir brauchen keine Furcht haben, dass wir deshalb uns ja, jetzt immer in diesen Kreislauf bewegen wollen. Nein. Der Herr, wir können aber ein großes Vorrecht annehmen, einen großen Freimut nehmen, dieses Blut anzuwenden und zu wissen, ich habe den Weg zurück in diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich muss mich nicht verdammen lassen, nicht verklagen lassen. Ich muss zum Ende kommen. Ganz kurz noch vielleicht hier in 1. Johannes 3. Im gleichen Brief heißt es dann, Kapitel 3, Vers 19 und 20, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen. Wenn unser Herz uns beschuldigt, ist Gott größer als unser Herz und kennt alle Dinge. Manchmal ist es sogar so, dass, obwohl dieses Blut für uns schon gesprochen hat, dass unser eigenes Herz uns immer noch ein Gefühl, ein negatives Gefühl gibt. Es ist der Ankläger, der in deinem Herz immer noch weiter anklagt, obwohl du das Blut angewendet hast. Und hier ist es so wichtig, dass wir wissen, nein, das Blut Jesu hat mir Freimut gegeben. Ich muss diese Anklage, die ich vielleicht in meinem Herzen immer noch empfinde, die immer noch vielleicht mich unsicher macht, ich kann im Glauben mit dem Blut ihm entgegenstehen. Das Blut des Lammes, Satan, gibt dir keinen Grund zur Anklage. Ich habe es bekannt, ich habe es dem Herrn abgegeben, sein Blut reinigt mich. Aus dieser Anklage des Verklägers auch in deinem Herzen nicht mehr weiter hören, sondern zieh die Feierkleider an. Das sage ich jetzt ganz kurz zum Schluss noch hier Offenbarung 22, 14. Den können wir auch gerne zusammen lesen nochmal. Ja, selig sind, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Amen. Ja, in Kapitel 7 wurde gesagt, dass wir die Kleider waschen durch das Blut des Lammes. Ja? Das heißt, wenn du dieses Blut anwendest und sagst, das steht für mich, und das ist Immer dein ganzes Leben lang. Ja? Wasche deine Kleider in diesem Blut. Dann haben wir ein Anrecht am Baum des Lebens. Das ist wunderbar. Dann können wir wirklich auch mit Freimut kommen und sagen, ich esse jetzt wieder vom Herrn. Ja, wenn du dein Kleid gewaschen hast, du hast das Anrecht, vom Herrn zu essen. Nachdem der Mensch in die Sünde kam, wurde er getrennt vom Baum des Lebens. Er konnte das Leben Gottes nicht mehr so genießen. Das ist schlimm. Vorher haben wir gesungen, du musst essen. Jesus zu essen ist der Weg. Und das Erste, damit wir diesen Weg auch haben, ist, dass wir das Blut anwenden. Dass wir uns waschen und sagen, Herr, dein Blut steht für mich. Und ich habe ein Anrecht. Ich kann kommen und auch jetzt dich genießen. Lob den Herrn für so einen Weg. Amen.